Der Wissenspodcast.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Nice to Know, euren Wissenspodcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Mein Name ist Florian Leubelt und ihr solltet den Herrn zu meiner linken Seite kennen, Daniel Prien, unseren Wissensexperten. Hallo Daniel.
Moin, grüß dich.
Ja, und wir haben heute jemanden dabei, der noch nicht dabei war, aber sein Kollege, der Sven Kittner, ja, der arbeitet bei der Firma Spirotech, genauso wie du, Christian. Hallo, Christian Breul.
Ja, hallo zusammen.
Ja, wir hatten jetzt schon einige Folgen über das Heizungswasser, aber eine Frage haben wir noch nicht beantwortet. Was machen wir eigentlich, wenn unsere Werte innerhalb des Heizungswassers aus dem Ruder laufen? Ja, dazu habe ich auch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Bist du soweit? Ja, ne?
Ja,
wir machen das jetzt einfach mal.
Zu erzählen, ja.
Ja, dann machen wir das einfach mal. Ja, Grenzwerte innerhalb des Heizungswassers. Auch so eine Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. VDI 2035 ist alles gut. Wir wissen, dass wir Magnetit abschalten müssen. Wir wissen, wie Hämatit entsteht. Das haben wir ja schon mal in der Folge geklärt. Aber welche Grenzwerte wir einhalten müssen, das erzählt uns jetzt der Christian.
Genau, es gibt verschiedene Grenzwerte, die wir einhalten müssen im Heizungswasser. Da ist einmal der pH-Wert. Der pH-Wert hat den Grenzwert 8,2 bis 10. Und sobald ein Aluminium-Silizium-Wärmetauscher mit im System ist, haben wir einen Grenzwert von 9, den wir nicht überschreiten.
Kurze Frage, pH-Wert ansteigend, sauer oder basisch?
Ansteigend ist basisch, sauer ist fallend. Also wenn ich einen pH-Wert 1 habe, ist er sehr sauer, das ist Schwefelsäure. Salzsäure sollte ich auf keinen Fall im Heizsystem haben.
Schlecht.
Sehr schlecht. Ein pH-Wert von 6,5 macht sogar schon mal meine Heizungsanlage kaputt. Bei 7 wird es auch schon kritisch, dann fängt mein Heizungssystem schon an zu rosten von innen.
Ja, okay. pH-Wert 8,2 anpeilen?
Sollten wir unbedingt anpeilen, dass
Warum?
Wir da drüber kommen. Weil Eisen anfängt, andersrum. Eisen hört auf zu rosten ab einem pH-Wert von 9. Er geht, wenn der Leitwert runter ist, da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn der Leitwert runter geht, fängt Eisen an aufzuhören zu korrodieren oder geht weniger Korrosion oder hat weniger Korrosion, muss es dann so formulieren. Deswegen 8,2 mindestens, die wir brauchen, also wir müssen einen basischen pH-Wert haben, um einfach die Korrosion von Eisen zu verhindern oder zu minimieren.
Ja, Stichwort Aluminium-Silizium, was hat es damit auf sich?
Ja, reines Aluminium mag einen pH-Wert von 8,5 nicht, ab dann geht es in Lösung und zwar sehr schlagartig. Das heißt, es geht sofort ein Loch rein. Die Älteren unter uns können sich vielleicht daran erinnern, dass es mal Aluminium-Heizkörper gab. Das war mal eine sehr lustige Geschichte, wenn die in Schulen zum Beispiel eingebaut worden sind, wo wirklich nur schwarzes Stahlrohr verbaut wurde und da haben wir einen pH-Wert zwischen 9 und 10. Das hat meistens ein halbes Jahr gedauert, dann waren die erst kaputt und durchgerostet.
Nur mal ganz kurz, falls ihr euch mal gewundert habt, wenn ihr mal Ausdehnungsgefäß prüft und ihr müsst ja dann zwangsläufig das Wasser ablassen vom Kappenventil und diese Plörre, die da rauskommt, richtig stinkt, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist, man hört, also ich weiß, wie Aluminium riecht, wenn sich, oder Heizungswasser riecht, wenn sich Aluminium darin aufgelöst hat. Das hat einen ganz bestimmten Geruch,
ja.
Ich kenne das tatsächlich
ja.
aus der Praxis. Leitfähigkeit, welche Leitfähigkeit brauchen wir?
Immer, also es gibt zwei verschiedene Arten. Einmal die salzhaltige Fahrweise und die salzarme Fahrweise. Die salzhaltige Fahrweise kann ich einen Leitwert von über 1000 haben. Die salzarme Fahrweise muss ich einen Leitwert unter 100 haben, Mikrosiemens.
Ja.
Wenn ich das nicht habe, fließt Strom. Ich habe dann ein erhöhtes Korrosionsaufkommen im heißes Wasser.
Genau, weil Korrosion ja auch immer mit Strom was zu tun hat, ne, oder oft. Mit Strom was zu tun hat. Kann ich denn irgendwie noch das Heizungswasser jetzt, wenn ich jetzt nicht unbedingt, ich habe jetzt mal einen Messkoffer vergessen, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie muss denn ein Heizungswasser aussehen?
Also Heizungswasser muss klar sein. Es sollte nicht riechen, so wie es gerade beschrieben hast. Es sollte wirklich geruchsneutral sein. Es sollte klar sein. Und ich sollte eigentlich keine Rückstände drin finden. Was immer ein bisschen schwierig ist, weil sich in vielen älteren Heizsystemen immer unten was absetzt und dann unten auch Wasser nach unten hin abläuft.
Ja, wir haben jetzt hier gerade auf der ISH gesehen, auf dem wir uns ja hier gerade befinden. Ihr habt ein Produkt im System oder im Portfolio. Im
Portfolio, genau.
Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wenn das Heizungswasser aus dem Ruder gelaufen ist, das zu beheben. Ja, viele machen eine Teilerneuerung des Wassers. Oder es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr habt aber ein Produkt, wo man das Ganze im System selber machen kann. Und da kommt, glaube ich, Daniel mit deiner Frage.
Genau. Ich habe die Frage, welche Vorteile ergeben sich zum Beispiel, wenn du jetzt systemgebundene Wasseraufbereitungssysteme hast? Also man kennt diese, die in der Befülleinrichtung zum Beispiel sind, diese Kartuschen, die da drin sind.
Das ist reine Nachspeisung, ja.
Ja, zum Beispiel. Welche Vorteile hat man dadurch?
Ja, ich habe mehrere Vorteile. Einmal spare ich als Heizungsbauer an sich Zeit, weil ich das Wasser nicht, ich sag mal, wenn ich es neu befülle, darüber aufbereite, sondern ich kann normales Wasser einfüllen. Zweitens, ich kann das Bestandswasser damit aufbereiten. Wobei ich beim Bestandswasser unheimlich aufpassen muss, wenn ich es aufbereite. Ich muss den pH-Wert im Auge behalten, weil ich nicht weiß, was für ein Wasser ich vorliegen habe. Und dieses Wasser, was ich vorliegen habe, dann über eine Kartusche jage, wo ich das vollends salze und gleichzeitig den pH-Wert mir anpasse.
Genau, nochmal ganz kurz dafür. Also wir reden jetzt nicht über das Füllen, das sind die ganz normalen Füllkartuschen. Wir reden über ein System, was im Bypass-Verfahren in die Leitung eingepresst wird, Vorlauf-Rücklauf, der sich immer sukzessive...
Nein, wir machen eigentlich unser System, funktioniert folgendermaßen. Ich fülle die Anlage, wenn ich jetzt, also es gibt zwei verschiedene Arten. Wenn ich die Anlage fülle, dann habe ich das mit frischem Wasser gemacht und dann nehme ich, ich nenne das immer Sackkarre, weil es dann einfacher ist,
genau,
den Fachbegriff dafür, den stelle ich daneben, Vorlauf, Rücklauf dran, ich habe eine Pumpe auf dieser Sackkarre, diese Pumpe zieht mir das Wasser aus dem System raus, schiebt es über mein Mischbettharz, das heißt, ich mache eine Vollentsalzung und pH-Wertanpassung und schiebe es dann wieder zurück ins System. Das Ganze mache ich so, dass das dreifache Wasservolumen über das System, über diese Karre läuft und dann bin ich damit fein. Dann baue ich das ganze System ab und mein Wasser ist in Ordnung. Das ist auch stabilisiert und ich muss es einfach nur noch kontrollieren, ob alles in Ordnung ist.
Ungefährer Zeitaufwand, gut, kommt immer auf Anlagengröße an. Ich sag mal jetzt Anlagengröße 200 kW. Wir gehen jetzt mal von...
In die großen rein, ja, ich sag mal, bei einem Familienhaus bin ich mit 3 Stunden fertig. Vier Stunden.
Ja, ja.
Aber der große Vorteil dabei ist, ich muss da nicht nebensteigen. Das ganze System läuft voll autark. Ich kann auch das ganze System über Nacht laufen lassen, das ist überhaupt kein Problem.
Ja, und Abscheider habt ihr auch noch mit drin. Das heißt, wenn Magnetit anfallen sollte, wird das gleich abgeschieden und geht nicht ins Mischbettharz.
Ja, das meiste geht nicht da rein. Es geht trotzdem ein bisschen was rein, das kann man nicht ganz verhindern, da muss man ganz ehrlich sein. Deswegen wird das Mischbettharz, wenn wir es nehmen, getauscht und wird entsorgt. Also in den normalen Hausmüll, ich muss da keine Sondermüll etc. machen. Weil dieses Mischbettharz danach so, ich sag mal, verschmutzt ist, dass ich es nicht mehr nutzen kann.
Also Vorteile ganz klar auf der Hand. Ich habe jetzt keinen großen Aufwand. Ich baue das einfach in mein System ein, lasse das autark laufen, kontrolliere die Werte, baue es wieder ab und dann
ist das Thema durch.
Im besten Fall sollte es dann damit gegeben sein.
Genau, damit erspare ich mir als Heizungsbauer unheimlich viel Zeit, weil ich, wenn ich mit diesen kleinen Kartuschen fülle, brauche ich ja daneben, ich erschlage damit zwei Argumente. Erstens, wenn ich dieses System langsam fülle ich das Wasser ganz langsam ins System rein. In dem Augenblick, wo ich dieses Wasser langsam fülle, entsteht der erste Rost. Und zwar an der Grenze zwischen Wasser und Luft im System.
Genau.
Deswegen habe ich, wenn ich teilweise Wasseraufbereitung tätige mit diesem System, also dieses langsame Füllen, habe ich das erste Mal multivitaminfarbenes Wasser. Die erste Katastrophe ist da. Habe ich selber ein paar Mal schon erlebt. Kommst du rein, guckst es an. Okay, wie habt ihr gefüllt? Wir haben ganz langsam gefüllt. Über teilweise 2-3 Wochen. Ein Irrsinn, der da stattfindet. Das heißt, ein großer Hersteller, der ja auch vertreten ist vom Presssystem, der hat sofort gesagt, die Garantie ist hiermit erloschen. So, das heißt, das, ne, vielleicht kennt ihr das, die Tacosetter von den Fußbodenheizungen, die dann teilweise komplett braun werden, schwarz werden. Das ist ein Problem. Eins davon, es gibt ein anderes. Das ist aber ein anderes Thema, ein anderer Podcast. So. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist die Zeit. Das ist ja, wir haben heute alle keine Zeit mehr. Ich stelle das Gerät dahin, ich fülle schnell, meine Fußbodenheizung entlüfte ich. Na, einfach mit normalem Trinkwasser und stelle dann das System dahin und lass es laufen. Ich klemme es an und kann weggehen.
Du dachtest gerade schon Mischbettharz.
Ja.
Was ist das? Woraus besteht das? Wie funktioniert das vielleicht? Jetzt mal ganz kurz runtergebrochen. Also ist das wie ein Ionentauscher in der Enthärtungsanlage? Ja. Oder?
Ja, erklär mal. Genau, das ist das Gleiche. Das ist ein Ionentauscher. Und Mischbett deswegen, weil ich zwei verschiedene Tauscher drin habe. Ich habe einmal positiv geladen. Jetzt wird es ein bisschen Chemie. Ich versuche es so zu erklären, dass es...
Ja, aber das gehört zu unserem Beruf dazu.
Genau.
Wir sind kleine Chemikanten mittlerweile.
Langsam, oder? So, ja, so sieht es aus. Dann müssen wir uns halt mit auseinandersetzen.
Physik, Chemie, Mathe... Und im besten Fall auch noch Deutsch. Das sollten die Grundfähigkeiten eines Heizungsbauers sein.
Basiskurs bis Leistungskurs.
Ein bisschen handwerkliches Geschick wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber das ist mittlerweile, glaube ich, schon zweitrangig.
Ja. Nein, also heißt, wir haben ein Harz ist für die negativ geladenen Ionen zuständig und ein Harz ist für die positiv geladenen Ionen zuständig. Das ist mal einfach runtergebrochen. So, und diese beiden Harze werden so gemischt, dass sie dafür sorgen, dass mein pH-Wert steigt. So. Das ist das ganze Geheimnis dazu. Und das Prinzip ist das gleiche wie bei der Enthärtungsanlage, das kennen viele schon. Ich habe also ein Harzkügelchen drauf. Auf diesem Harzkügelchen sitzen meine Ionen, die ich brauchen will. Alles, was an Salzen ist, was aus dem Wasser da drauf kommt, wird entnommen und rauskommt H2O. Reinstes Wasser. Einfach Wasser. Damit habe ich die Leitfähigkeit drin und wir machen das so, dass diese negativ und positiv geladenen Ionen so im Verhältnis stehen, dass die negativ geladenen Ionen mehr sind, dann ist das nämlich ein höherer pH-Wert, weil das ist nämlich der pH-Wert. Der pH-Wert sagt aus das Verhältnis zwischen negativ und positiv geladenen Ionen. Das ist alles.
Ja.
Das ist der pH-Wert. So, und das ist dann in einer logarithmischen Aussage, wird dieser pH-Wert beschrieben. Was ist noch wichtig zu wissen beim pH-Wert? pH-Wert ist, pH-Wert 7, pH-Wert 8 ist 10 mal so basisch, beziehungsweise sauer. pH-Wert 6 zu 8 ist 100 mal so sauer. Deswegen brauchen wir Messgeräte, um das Ganze festzustellen. Also
hoch 10 quasi.
Hoch 10, korrekt. Deswegen brauchen wir Messgeräte, elektronische, die auch nach Kommastellen messen. Deswegen haben wir übrigens einen pH-Wert von 8,2. Was soll mit Komma 2? Da können wir nicht mit umgehen. Ne? Maurer bleibt auf dem Grundstück, Installateur bleibt bis froh, wenn er ein Zentimeter drüber ist. Also wir müssen schon genau messen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. pH-Wert ist unheimlich mächtig, aber ich kann viele Fehler machen.
Letzte Frage nochmal ganz kurz. Mischbett Harz, kann ich das irgendwie selber aufbereiten, wenn es verbraucht ist? Wie stelle ich fest, dass es verbraucht ist?
Also bei uns ist es so, wir haben auf der Kartusche oben einfach ein Leitwertmessgerät sitzen, elektronisches. Das zeigt an, ganz dumm. Grün ist unter 10, glaube ich. Dann gibt es ein bisschen weiter, zwei, drei weitere Frage. Ab 80 Leitwert wird er orange und ab 120 wird er rot. Da muss ich tauschen.
Genau, und das alles immer im Mikrosiemens. Nochmal ganz kurz hinter die Ohren schreiben. Mikrosiemens ist der Wert, mit dem wir die Leitfähigkeit messen. Das bedeutet also, wenn ihr im Kundendienst unterwegs seid oder zukünftig unterwegs sein möchtet, pH-Wertmessgerät auf dem Auto haben und im besten Fall noch ein Leitfähigkeitsmessgerät.
Genau, was wichtig ist beim pH-Wertmessgerät, das Kalibrieren. Wenn ich dieses pH-Wertmessgerät ist unheimlich mächtig, wenn ich es aber nicht richtig mache, mache ich viel falsch. Dann kriege ich einen falschen pH-Wert und habe ich ein Problem. Das pH-Wertmessgerät muss ich unbedingt kalibrieren, mindestens einmal die Woche. Eigentlich sagt man sogar vor jeder Messung, aber das wäre ein bisschen übertrieben, aber ich muss es einmal die Woche kalibrieren.
Genau, und dazu in den Herstellerunterlagen einmal nachlesen und ich glaube, wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, dann geht das auch so.
Ja, das ist kein Hexenwerk.
Genau. In dem Sinne, mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Daniel, hast du noch
irgendeine Antwort? Ich habe noch einen kleinen Nachtrag und zwar, wir haben nämlich auch schon mal so eine Anlage in der Firma gehabt, wo wir quasi, das war ein Altbau und ein Neubau und da im Neubau haben wir natürlich dann mit dem da steht ein Blockheizkraftwerk, die sind natürlich, da ist elementar wichtig, dass du dann richtiges, vernünftiges Wasser drin hast, weil sonst gehen die Dinger sofort über den Jordan.
Ja, korrekt.
So, und da haben wir es teilweise auch gehabt. Es war die, nach der Inbetriebnahme war alles in Ordnung. Wir haben da mit voll aufbereitetem Wasser auch gefüllt direkt. Das war alles in Ordnung. Und dann hast du jetzt nach ein Jahr, anderthalb Jahren Betriebszeit, hast du Beimischung gehabt aus dem Altbau. So ein bisschen Beimischung aus dem Altbau. Und dadurch ist jetzt die ganze Wasserqualität gekippt. Und das haben wir natürlich jetzt auch wieder in den Griff gekriegt mit so einer Teilstromfiltration. Das ist jetzt da wieder...
Also was mir unheimlich wichtig ist, immer allen Leuten zu sagen, die Qualität des Wassers hat mehrere Faktoren. Wir haben jetzt über einen Faktor gesprochen. Wir haben über die Chemie gesprochen. Die Wasserqualität wird aber auch beeinflusst von der Physik. Das heißt, die Druckhaltung ist das Allerwichtigste in der Heizungsanlage. Das heißt, Jungs, stellt euer MAG ein. Es ist wahnsinnig wichtig. Dann die Luft rauszukriegen, das ist, glaube ich, auch ein anderes Thema dabei. Diese beiden Faktoren, Luft raus und Druckhaltung, beeinflusst meine Wasserchemie dermaßen, dass ich kann Wasser aufbereiten, so toll ich will. Habe ich diese beiden Faktoren nicht im Griff, verändert sich mein Wasser. Weil, was ist der große Unterschied bei der Trinkwasserinstallation? Das Wasser geht in den Abfluss. Wasser in der Heizungsanlage bleibt drin.
Im besten Fall schon.
Ja. Das wäre super.
Ja, ist auch nicht überall gegeben. Also nein, ich habe schon, gerade wenn du mal zu Störungsanlagen fährst, wenn die Anlagen auskühlen, da kann schon mal ein bisschen was tropfen. Warm sind die immer alle dicht.
Ja. Ja, deswegen immer auf Temperatur halten.
Ja? Genau. Und MAG prüfen, das kann ich immer nur wieder sagen.
Absolut. Genau, Ausdehnungsgefäß, aber es ist wieder eine andere Folge und wir haben mit Reflex auch schon drüber gesprochen. Also wie gesagt, und ihr merkt schon, dieses Thema Heizungswasser, weil das ist das Blut in den Adern unserer Heizung. Extrem wichtig, wir haben so viele Bauteile, wir haben verschiedene Rohrwerkstoffe, wir haben Aluminium, Silizium, wir haben Rotguss, wir haben Messing, wir haben Edelstahl, wir haben C-Stahl und man weiß in dem Großbau nicht, wer da mal irgendwann dran rumgefuscht hat oder was auch immer und jeder baut das ein, was er gerade in der Firma hat und das ist das Problem.
Was uns die nächsten Jahre noch mehr beschäftigen sind, wir sind ja gerade in einer der größten Umbrüche in der Heizungstechnik, wir werden Wärmepumpen umsteigen. Ich garantiere euch, wenn in der Wärmepumpe das Heizungswasser nicht in Ordnung ist, werden wir zu Problemen kommen. Und das wird eine Gasheizung oder eine Ölheizung verzeiht unheimlich viel, eine Wärmepumpe verzeiht nichts. Das heißt, wenn wir da das Wasser nicht in Ordnung behalten, kriegen wir Probleme.
Genau, und deswegen die VDI 2035 jetzt erst so omnipräsent. Eure Altgesellen, die haben sich dafür, und ich sag's auf Hochdeutsch, einen Scheiß interessiert.
Ja.
Weil, ganz ehrlich, die Gusskessel, die hat eine 30 mm, 35, 40 mm Wandung. ob da ein bisschen Kalk ist oder ein bisschen was wegrostet, das ist denen scheißegal, der hält trotzdem 30 Jahre.
In meiner Meisterschulausbildung oder in meiner Meisterausbildung war das Thema Wasserqualität kein Thema.
Genau, aber heute ist es eins. Und in dem Sinne, ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Podcast, ihr habt wieder was gelernt. Mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Danke, Christian.
Vielen Dank.
Daniel. Und wir hören uns in der nächsten Folge Nice to Know. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.